Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Und hier ist Deutschland heute mit Benjamin Dierks am Mikrofon. Ich grüße Sie. Wir begleiten heute Aktivistinnen in Berlin, die im Endspurt um Stimmen für den Klimaentscheid am Sonntag werben. Außerdem, das Ostseebad Sellin auf Rügen wird offenbar doch von einem LNG-Terminal vor seiner Küste verschont. Und wer macht das Rennen in Frankfurt am Main, wenn es jetzt darum geht, wer neuer Oberbürgermeister wird? Auch das hier heute Thema bei Deutschland heute. Die bisherige rot-grün-rote Regierung war schon dagegen, weil sie das Ziel für unrealistisch hielt, Berlin bis 2030 bereits klimaneutral zu machen und nicht erst bis 2045, wie bisher vorgesehen. Das fordert aber die Initiative Berlin klimaneutral. Und am Sonntag sollen die Berliner Wählerinnen und Wähler darüber abstimmen. Die mögliche neue Koalition aus CDU und SPD wäre an das Ergebnis gebunden. Der Volksentscheid ist erfolgreich, wenn mindestens 25% der Wahlberechtigten mit Ja stimmen. Das wären 612.000 Menschen, wenn Sie es genau wissen wollen. Anja Nehls hat Aktivistinnen begleitet, die im Endspurt um Stimmen werben.
Hi, habt ihr schon vom Volksentscheid gehört? Ja. Berlin 2030 Klimaneutral. Habt ihr schon abgestimmt?
Nee, wir gehen aber physisch.
Ihr geht hin, sehr cool. Vielen, vielen Dank.
In signalroter Warnweste mit Flyern und Plakaten in der Hand ist Laura Wagner auf dem Flohmarkt am Neuköllner Kranoldplatz unterwegs. Die Initiative Klima Neustart kämpft um jede Stimme bei der Abstimmung zum Volksentscheid am kommenden Sonntag.
Es braucht eben diese 607.000 Ja-Stimmen, damit es klappt. Und am Ende könnte es auch an 50 fehlenden Stimmen scheitern. Das wollen wir natürlich nicht. Und bei uns geht es eben darum, mit dem Volksentscheid wollen wir eben das Klimaziel von Berlin 15 Jahre vorziehen. Nämlich das, was gemacht werden müsste, wenn wir uns ans Pariser Abkommen halten. Deswegen könnt ihr euch gerne alles auch nochmal in Ruhe durchlesen. Und
Und zack bekommt die Mutter mit Kinderwagen eine Broschüre mit der Aufschrift »Wir holen uns unsere Zukunft zurück« und ein paar Aufkleber in die Hand gedrückt. Statt wie geplant 2045 soll Berlin schon 2030 klimaneutral sein. Die große Mehrheit hier in Neukölln ist dafür.
Also ich habe natürlich schon längst abgestimmt per Briefwahl. Das ist so eine Riesenchance, wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann haben wir echt ein Problem.
Also ich werde mit Ja stimmen. Ich glaube, es ist einfach ein gutes Zeichen und ein sehr demokratisches Zeichen der Politik, da eine klare Vorgabe zu geben.
Wie klar diese Vorgabe ist, ist allerdings gar nicht so klar. Zwischen Anbietern von Second-Hand-Klamotten, gebrauchten Gesellschaftsspielen und veganen Crepes steht Liz Steinwandel an einem eigenen Infostand der Initiative Klima Neustart und erklärt Interessierten, wie das mit dem Volksentscheid gemeint ist.
Also generell geben wir nicht vor, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Wir sagen, wir haben hier ein Gesetz und alles muss dahin führen, dass das ermöglicht wird, dass Berlin bis 2030 klimaneutral ist.
Die Klimaaktivisten wollen das Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz mit dem Volksentscheid dementsprechend verschärfen. Dieser gilt als angenommen, wenn eine Mehrheit sowie mindestens 25% der Wahlberechtigten mit Ja stimmen. Das verschärfte Gesetz wäre dann für die Politik bindend und müsste umgesetzt werden, auch von der in Berlin wohl demnächst regierenden großen Koalition aus CDU und SPD.
Und da müssen wir ganz klar sagen, sehen wir bei der CDU aktuell einfach noch viele Punkte, die da nicht mit dem einhergehen, was wir fordern, nämlich eine klimagerechte Politik für Berlin. Aber wir erwarten, dass auch eine GroKo ihre Politik dann an diesem Volksentscheid ausrichtet und entsprechende Maßnahmen ergreift.
Welche das sein müssen, ist allerdings genauso strittig wie die Frage, ob das Ziel überhaupt zu erreichen ist. Der Autoverkehr müsste drastisch reduziert und elektrifiziert werden, alle Gebäude besser gedämmt und statt mit Öl oder Gas durch klimafreundliche Energieträger beheizt werden. Und der in Berlin verbrauchte Strom müsste ausschließlich aus erneuerbaren Quellen stammen. Was das für ihr persönliches Leben bedeuten würde, wissen Max und Carina aus dem benachbarten Kreuzberg auch nicht so genau. Genau wie alle ihre Freunde wollen sie aber mit einem Ja trotzdem ein Zeichen setzen.
Wir haben so dieses Mindset, dass einfach viel zu wenig gemacht wird und dass wir auch sehr, sehr viel mehr bereit wären zu geben.
Auto verkaufen. Also wir haben jetzt noch ein Auto, nutzen das, weil wir auch zwei Kinder haben, aber Wenn jetzt aber kein Platz mehr da wäre und man müsste irgendwie im Nebenbezirk parken, so, dann wird es halt wegfahren. Das finde ich aber gut.
Mit dieser Einstellung ist er vor allem in den Berliner Innenstadtbezirken nicht allein. In den Randbezirken, wo die Menschen im Durchschnitt älter sind und mehr Auto fahren, sieht das schon ganz anders aus. Zum Beispiel am Schlachtensee im Berliner Südwesten.
2030 ist nicht zu schaffen, wirtschaftlich nicht möglich. Also ich werde mit Nein stimmen.
Natürlich sind wir für Klimaschutz, aber wir wollen auch Auto fahren. Weiterhin.
Neben der Urne, Wahlurne, da steht so eine Mülltonne. Und da müssen Sie anschließend gleich den Schlüssel reinwerfen, den Autoschlüssel. Ich kann es Ihnen sagen, ich bin dagegen. Ich werde mit Nein stimmen.
Obwohl wir nicht gegen Klimaschutz sind.
Bis zu 1000 Unterstützer, dezentral organisiert in sogenannten Kiez-Teams, leisten für die Initiative Klimaneustart Überzeugungsarbeit. Hinter der Initiative steht ein breites Bündnis aus Bewegungen, Organisationen und auch Parteien. Neben Fridays for Future und dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub machen zum Beispiel die Jugendorganisationen von SPD und Grünen mit. An Geld mangelt es ebenfalls nicht. Die Initiatoren haben 1,2 Millionen Euro Spendengelder zur Verfügung, so viel wie kein anderer Berliner Volksentscheid zuvor. Ein Großteil davon kam von Großspendern, unter anderem von einem deutsch-US-amerikanischen Investoren-Ehepaar.
Berlin klimaneutral. Am Sonntag wird abgestimmt. Anja Nils berichtete. Am vergangenen Wochenende noch, da begannen erste Arbeiten an dem zu dem Zeitpunkt zumindest noch geplanten Terminal für LNG, Flüssiggas, vor Sellin auf Rügen. Und das trotz vieler Proteste. Die Tourismusindustrie hatte Angst, dass die Gäste fernbleiben könnten, wenn plötzlich gewaltige Tankschiffe vor der Küste rangieren. Und auch die Landesregierung hielt nicht so viel davon, das zweite LNG-Terminal in ihrem Bundesland vor Sellin zu bauen. Nun soll das Ostseebad offenbar doch verschont werden. Unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann hat die Einzelheiten.
Also die Insel, die ja vom Tourismus quasi monothematisch geprägt ist, die ist in heller Aufruhr, das kann man nicht anders sagen.
Fasst Tobias Woitendorf bei einem Café seine Eindrücke über die Stimmungslage auf Deutschlands größter Insel zusammen. Er zählt zwar nicht zu den rund 80.000 Rüganern, die dort ihren Hauptwohnsitz haben, doch als Geschäftsführer des Landestourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern hat er häufig mit Rügen zu tun. Kein Wunder, ist es doch auch Deutschlands beliebteste und meistbesuchte Urlaubsinsel.
Es ist noch nicht so, dass sich noch niemand um die Planung der Bundesrepublik, um die Energiesicherheit, um die Fragen LNG-Terminals und so weiter vorher gekümmert hat. Aber erst mit sozusagen den konkreten Maximalvarianten ist diese Angst wirklich greifbar und spürbar geworden und hat sich eben auch sehr schnell in starkem Protest entladen.
Der Grund: Der Energiekonzern RWE bereitet im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums den Bau von gleich zwei Ostsee-Flüssiggasterminals vor. Eine riesige Industrieanlage, die von der Küste aus weder zu übersehen noch bei entsprechendem Wind zu überhören wäre, sollte sie nur knapp 5 Kilometer vor dem Ostseebad Sellin, vor dem südöstlichen Inselufer stehen, wie geplant. Seit Wochen finden Proteste und Festivals statt. Auch der Binzer Gemeinderat Marvin Müller sammelt Unterschriften für eine Petition, die sich gegen LNG-Terminals vor der Insel Rügen richtet.
Wir machen eine Petition direkt an den Deutschen Bundestag, die in den Petitionsausschuss gehen soll. Unser Ziel ist es, in den 4 Wochen 50.000 Unterschriften zu schaffen, damit das Quorum quasi erfüllt wird, damit es direkt im Petitionsausschuss landet und das Bundeswirtschaftsministerium auch Stellung beziehen muss zu genau diesem Thema und wir dann eben auch angehört werden mit unserem Anliegen.
Der Konflikt spitzte sich zu, als am vorigen Wochenende plötzlich ein riesiges Schiff vor Rügens Südostküste auftauchte. Wie RWE auf Nachfrage von Landesregierung und Presse mitteilte, soll es erste Bodenerkundungen betreiben und zum Beispiel mögliche Munitionsaltlasten vor Sellin aufspüren. Gestern dann eine etwas erfreulichere Nachricht aus dem von grünen Politiker Robert Habeck geführten Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. Denn, so sein Schweriner Amtskollege Reinhard Meyer im NDR,
zumindest hat der Bund unser Anliegen verstanden. Wir haben ja gesagt, es müssen Alternativen geprüft werden. Eine Alternative ist Mukran, aber es gibt noch zwei andere, nämlich weiter draußen auf See, knapp an der 12-Seemeilen-Zone Und auch der Standort Rostock sollte noch einmal geprüft werden.
Der Fähr- und Industriehafen Mukran, gelegen zwischen Sassnitz und Prorabinsk, machte zuletzt überregional Schlagzeilen, weil hier ein Großteil der Röhren für die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 mit Beton ummantelt und zu den Verlegepunkten in der Ostsee verschifft worden waren. Hier könnte ein Flüssiggasterminal am Hafen statt auf Reede stationiert werden und man könnte womöglich die in Mukran lagernden noch unverbauten Nord Stream-Röhren nutzen und diese bis nach Lubmin verlegen, zur Gasanlandestation. Der Bund verhandelt derzeit darüber mit dem Insolvenzverwalter der Nord Stream 2 AG. Doch schon protestieren 5 Bürgermeister von Sassnitz über Binz bis Mönchgut auch dagegen. Landestourismuschef Tobias Weutendorf:
Das Thema Energiesicherheit, das Thema Kostensicherheit bei der Energie, das Thema Unabhängigkeit von Russland, das wird nun von der Mehrheit der Leute auch auf der Insel unterstrichen. Aber ich glaube, man muss einen Weg finden, es möglichst weit von den touristischen Sichtachsen, von den Emissionen, die auch den Tourismus betreffen, fernzuhalten. Klar ist damit mitgekauft, dass man eben not in my backyard andere wieder auf den Plan ruft, die sich bisher vielleicht nicht in der Deutlichkeit betroffen fühlen und dann mehr betroffen fühlen. Deswegen glaube ich, man muss darüber reden, Bund, Land, Insel, unter den gegebenen Umständen die beste, unter den schlechten Möglichkeiten, die es gibt, dann zu finden.
Für die Landesregierung wäre die beste unter den schlechten Varianten ein Standort weiter draußen auf hoher See. Das Problem hier, es müsste eine neue Gaspipeline am Meeresboden verlegt werden, jedenfalls solange die Nord Stream 1 oder 2 Leitungen zur Anlandestation Lubmin nicht nutzbar sind. Ginge es dorthin, wäre der Greifswalder Bodden berührt und damit unter anderem ein wichtiges Vogelschutz- und Heringsleichgebiet. Nicht gut, meinen diese Rüganer, zumal das LNG-Beschleunigungsgesetz aus dem Hause Habeck keine Umweltverträglichkeitsprüfung für solche Projekte mehr vorsieht.
Die Entscheidungen werden in beschleunigten Verfahren entschieden, ohne unser Zutun. Und viele Menschen hier auf der Insel sind wirklich verzweifelt über die Art und Weise. Und in dem Zusammenhang mache ich mir ehrlich gesagt auch große Sorgen um unsere demokratische Gesellschaft.
Silke Hasselmann war das über das neue geplante LNG-Terminal in Mecklenburg-Vorpommern. Zwei Kandidaten stehen noch zur Wahl, wenn Frankfurt am Main am Sonntag seinen Oberbürgermeister bestimmt. Der eine ist CDU-Mann Uwe Becker. Er ging aus der ersten Runde um das Amt am 5. März als Erster hervor. Nun muss er sich in der Stichwahl gegen Mike Josef behaupten, den SPD-Kandidaten. Der kam beim ersten Wahlgang auf den zweiten Platz, hat in der Zwischenzeit aber einige Unterstützung sammeln können. Die Grünen vor allem haben ihre Anhängerschaft aufgefordert, Josef zu wählen. Dessen Eltern als christliche Minderheit verfolgt flohen einst mit ihm aus Syrien. Josef wuchs in Schwaben auf und kam zum Studium nach Frankfurt am Main, wo er manch nützlichen Freund schon gewonnen hat. Landeskorrespondent Ludger Fittgau berichtet.
Den vielleicht wichtigsten Unterstützer für die Stichwahl am kommenden Sonntag bekam der SPD-Kandidat Mike Josef gleich nach der ersten Runde vor knapp 3 Wochen. Bahnbabo, der sich ebenfalls als OB-Kandidat beworben hatte. Aber in der ersten Runde nach SPD, CDU und Grünen den 4. Platz belegte, übrigens deutlich vor AfD und Linken.
Ich wünsche mir für die Stadt, dass das Programm, das Mike am Start hat, auch bei den Leuten ankommt, dass die Leute sehen, hier passiert was sozial, hier passiert was im Bereich der Wohnungen. Wir brauchen ja Wohnungspolitik, die eine Stadt für alle generiert.
Bahnbabo, das ist Peter Wirth, ein Straßenbahnfahrer. In Frankfurt ein Social-Media-Star. Vor allem deshalb, weil er noch im Alter von 61 Jahren durchtrainiert ist und einen lupenreinen Spagat vor seiner Straßenbahn machen kann. Diese Turnübungen postet er auf Twitter oder Facebook. Dadurch ist er Frankfurts bekanntester Straßenbahnfahrer geworden. Für die Stichwahl spricht er sich nun für Mike Josef als Oberbürgermeister aus.
Ich danke Mike und ich wünsche ihm, dass er es wirklich schafft, Leute, weil er ist die Alternative. Ansonsten sehe ich schwarz.
Mike Josef war im Twitter-Gespräch mit dem gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Stadt beliebten Bahnbabo klug genug, es nicht dabei zu belassen.
Wirst du dich politisch weiter einbringen?
Ja, das weiß ich nicht, ob ich mich politisch... Ich werde mich niemandem aufdrängen, wenn es irgendjemand gibt, der sagt, hey, du könntest vielleicht das und das machen. Dann gucke ich mal, ob ich das zeitlich einbringen kann, ob ich das leisten kann. Und ansonsten bin ich der Bahnbarbo, ich sitze auf der Bahn. Ich bin da, wo meine Leute mich vermuten, nämlich vorne in der Fahrerkabine.
Ich würde vorschlagen, die Idee, dich einzubinden, die halten wir mal so fest. Und dann reden wir nochmal drüber. Ihr habt's gehört? Ja? Wir gucken mal.
Nicht auszuschließen also, dass der Bahnbabo aus dem Fahrerhaus der Straßenbahn in Frankfurt am Main ins Rathaus wechselt, wenn Mike Josef sich am Sonntag in der Stichwahl gegen seinen Konkurrenten Uwe Becker von der CDU durchsetzen sollte. Josef ist Kind syrischer Flüchtlinge. In der Broschüre, die er auf Marktplätzen verteilt, ist ein Foto abgedruckt, das ihn als etwa dreijähriges Kind auf einem abgeschabten Metallschaukelpferd zeigt. Dazu schreibt er, Zitat, als ich 4 Jahre alt war, flüchteten meine Eltern als Angehörige der christlichen Minderheit aus Syrien nach Deutschland. Hier bin ich in einer typischen Nachkriegssiedlung aufgewachsen, wo ich Freundschaften geschlossen habe, die bis heute halten. Wir waren nicht wohlhabend, aber glücklich. Wir waren sicher. Dafür bin ich dankbar. Zitat Ende.
Alles gut geht.
Es war das nur Parapoli. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Seine persönliche Zuwanderergeschichte weiß Mike Josef im Wahlkampf zu nutzen. Heute begrüßt er zuweilen auch Menschen auf Griechisch, weil seine Frau Griechin ist. Auf die Frage, wie viele Griechen in Frankfurt leben, muss er jedoch passen.
Gute Frage.
Es sind rund 6.500.
Es ist schon eine große Gemeinde, die auch sehr, sehr aktiv ist, sich einbringt, unheimlich wertvolle Arbeit auch leistet. Wie viele Gemeinden eigentlich in unserer Stadt, die wirklich auch Anlaufstelle für junge Leute sind, für viele Familien und die nicht nur quasi Gemeindearbeit, sondern wirklich an vielen Stadtteilen auch Stadtteilarbeit leisten in Zusammenarbeit mit Vereinen und Schulen. Das ist enorm wichtig und deswegen muss das auch vor allem auch unterstützt werden von Seiten der Stadt und das machen wir auch.
Der hauptamtliche Planungsdezernent von Frankfurt am Main ist auch SPD-Vorsitzender in der Stadt. Damit holt ihn auch der AWO-Skandal immer wieder ein. Die CDU wirft ihm vor, den seit einigen Monaten in erster Instanz wegen Vorteilsnahme im Amt verurteilten Ex-OB Peter Feldmann noch bis vor wenigen Monaten unterstützt zu haben. Erst im vergangenen Jahr rückte die Frankfurter SPD von Feldmann ab, der inzwischen aus der Partei ausgetreten ist. Beim Wahlkampfeinsatz geht Mike Josef darauf ein.
Was ich feststelle, wirklich auch durch viele Gespräche, es geht jetzt darum, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Es geht darum, die Herausforderung dieser Stadt jetzt anzunehmen.
Doch in einem aktuellen Antrag im Stadtparlament fordert die CDU auf, zu prüfen, inwieweit das Dezernat des ehemaligen Oberbürgermeisters in den AWO-Skandal verwickelt ist. Hintergrund ist die Anklage gegen ein SPD-Mitglied, das bis Sommer das Hauptamt und das Stadtmarketing leitete und bis vor kurzem unter dem Frankfurter SPD-Vorsitzenden Mike Josef einem Parteiortsverein vorstand. Die Staatsanwaltschaft hat diesen Mann wegen Korruptionsverdacht im Zusammenhang mit der AWO-Affäre angeklagt. Das irritierte auch die Grünen, die beim ersten Wahlgang auf Platz 3 lagen. Auch weil dieser neue Fall im AWO-Skandalkomplex erst nach dem ersten Wahlgang vor 2,5 Wochen bekannt wurde und auch in der Partei noch diskutiert werden musste, brauchte die Fraktion der Grünen im Römer, dem Rathaus in Frankfurt am Main, mehr als 2 Wochen für eine Wahlempfehlung. Nun unterstützt sie Mike Josef im zweiten Wahlgang am kommenden Sonntag. Das hat wohl ebenso Gewicht wie die Stimme des Bahnbabo.
Man sieht manchmal irgendwo so auch so ein Graffiti, da steht Stadt für alle. Und das ist sein Thema. Alle sollen sich diese Stadt leisten können. Und wir wollen keine Londoner Verhältnisse, dass die Leute rausziehen müssen und am Tag 4 Stunden pendeln, nur weil sie sich hier nicht mal eine Bude leisten können. Das geht nicht.
Schafft es Mike Josef oder Uwe Becker am Sonntag bei der Stichwahl des Oberbürgermeisters in Frankfurt am Main? Ludger Fittgau berichtete. Und das war Deutschland heute. Ich bin Benjamin Dierks, darf mich verabschieden und mich dafür bedanken, dass Sie zugehört haben.